Ich weiß nicht, wo du gerade bist, vielleicht in Südtirol, vielleicht ganz irgendwo anders, doch ich weiß, dass die Geschichten immer zum richtigen Zeitpunkt zu den richtigen Menschen kommen. Ich habe heute wieder die Ehre, eine Live-Gästin bei mir zu haben, die eine Geschichte mit sich trägt, die mit Sicherheit hörenswert ist und auch lehrreich sein kann für dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Herzlich willkommen bei Wenn das Leben spricht und du beginnst zuzuhören. Liebe Romy, wie schön, dass du bei mir Gästin bist in diesem Podcast. Der zweite Anlauf, wir wollten schon mal aufnehmen, dann ging die Technik nicht, die Speicherkarte war voll. Wir haben gesagt, wir lassen uns da nichts draus bringen und du kommst noch einmal. Deshalb danke, dass du ein zweites Mal gekommen bist. Und vielleicht spiegelt das ja auch manchmal auch unsere Geschichte wieder, dass wir uns trotz all dem nichts draus bringen lassen. Wie schön, dass du da bist.
Ja, danke auch für die Einladung, liebe Miriam. Es freut mich. Ich bin selber gespannt, was ich da jetzt zu erzählen habe, weil ich finde meine Geschichte jetzt nicht so spektakulär oder wie auch immer. Aber ja, ich lasse mich jetzt einfach von dir durchführen.
Auf jeden Fall. Aber es ist schön, dass wir manchmal die eigene Geschichte, wenn wir dann so andere Geschichte hören, als eher unspektakulär bezeichnen. Genau. Vielleicht, weil wir so gewohnt sind, dass das so normal ist. Das ist unsere Geschichte und gut. Und wenn wir andere hören, sind wir natürlich in einer anderen Position. Doch ich bin mir sicher, dass deine Geschichte sehr spekulativ ist. Und vielleicht nimmst du einfach uns ein bisschen mit, wo bist du aufgewachsen? Hattest du Geschwister? Bist du in der Natur groß geworden oder in der Stadt? Erzähl uns ein bisschen so von Anfang an.
Ja, ganz noch einmal zurück zum Spektakulären. Also sind auch die Alltagsgeschichten immer wieder interessant und die einen bestärken können. Von dem her danke ich nochmal, dass ich diese Gelegenheit bekomme. Ich bin ein Mischlingskind von zwei Tälern. Also mein Vater stammte aus dem Saarental und meine Mutter ist von Meran oder in Meran geboren und hat meinen Vater kennengelernt auf ihrem Bauernhof. Der war dort Knecht kurze Zeit und meine Mama hat eine sehr soziale Ader. Ich glaube, der Vater war damals schon dem Alkohol ein bisschen verfallen und sie wollte ihn irgendwie retten. Ich kann mir das so vorstellen. Und hat sich eben in ihn verliebt und ich bin da sicher in einem verbotenen Moment entstanden. Trotzdem ein Kind der Liebe. Und meine Mutter schwanger geworden und ist dann zum Vater auf dem Bauernhof in das Saarental gezogen. Und sie hatte doch keinen guten Stand, weil sie war ja eine Enderjochete und das ging überhaupt nicht und schon gar nicht ins Saarental. Und zur damaligen Zeit, also ich bin im Jahre 64 geboren, ja. 1964. Und und da wusste man jetzt nicht so gut, was mit dieser guten Frau anzufangen, wobei ich sagen muss, dass auch meine Großmutter, also die Mutter meines Vaters, eine sehr strenge Frau war. Die wollte nur einen Sohn und der sollte Pfarrer werden. Und als sie dann meine Großmutter vom zweiten Kind schwanger war, dann ist sie mal kurz abgehauen vom Hof. Und ich weiß das von den Erzählungen meiner Tanten. Also ja. Sonst selber habe ich das nicht gehört oder von nichts. Zumindest nicht von meinen Eltern. Und nichts, da hat halt meine Mutter ihr Dasein gefristet. Es waren dann vier Kinder, sind auf der Welt gekommen. Das heißt, beim Schwangersein vom vierten ist meine Mutter dann vom Hof gegangen, weil sie es nicht mehr geschafft hat. Mein Vater war komplett im Alkohol verfallen. Er war uns gegenüber nicht böse. Aber es war einfach wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Meine Mutter hat alles getan. Sie ist in den Wald Holz arbeiten, sie hat im Stall gearbeitet, sie hat die Kinder versorgt. Natürlich fast jedes Jahr schwanger. Eines hat sie verloren inzwischen drinnen. Aber die Nachbarn waren, das Nachbarschaftsverhältnis, die unmittelbaren Nachbarn, das war ein sehr angespanntes Verhältnis. Also auch dort hat sie keine Unterstützung gesehen oder bekommen. Und irgendwann war halt genug und dann ist sie wieder zurück nach Meran zunächst, als sie doch die Unterstützung ihres Bruders bekommen hat, auf der den Bauernhof, ihren Heimathof übernommen hat. Und so haben wir uns halt weitergewurstelt.
Das heißt, du bist dann als lediges Mädchen auf die Welt gekommen oder haben sie noch geheiratet?
Ja, das ging nicht ohne heiraten. Also im Mai wurde geheiratet, im August kam ich auf die Welt. Mhm. Ja.
Ich finde es mutig von deiner Mutter, dass sie wirklich zu der damaligen Zeit mit 4 Kindern sich wirklich auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, ich kann so nicht mehr, ich muss meinen Mann verlassen, diesen Ort verlassen und sich ein etwas anderes oder ein auf sich Leben aufgestellt hat. Also das war zu der damaligen Zeit wirklich nicht selbstverständlich.
Nein, überhaupt nicht. Irgendwann sind wir dann in Naturns gelandet, mit vielem Hin und Her. Wir Geschwister wurden zum Teil auch getrennt, aber nichts. In dieser Zeit gab es auch noch die Schuldfrage bei der Trennung, bei der Scheidung. Also wer trägt die Schuld?
Okay.
Und das war sehr wichtig. Und das lasse ich jetzt dahingestellt, wem jetzt die Schuld angelastet wurde. Aber auf jeden Fall hat sie dann die Trennung oder Trennung eingereicht. Und in dieser Zeit zwischen Trennung und man musste ja 5 Jahre getrennt sein, um dann eine Scheidung überhaupt zu erreichen oder einreichen zu können, ist dann mein Vater auch verunglückt.
Da hat er einen Unfall gehabt?
Ja, er hat einen Traktorunfall gehabt und auf einem Hof, nicht auf seinem Hof, sondern er war im Burggrafenamt, sagen wir mal in unserer Nähe, auf einem Hof angestellt und ist dort eben mit dem Traktor verunglückt.
Wie alt warst du da?
12.
Also ich sehr jung.
Ich war 12 und die Geschwister 11 und dementsprechend, ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt die Jüngste war, 5, glaube ich, so in etwa. 4, ja, genau. Und ich kann mich dann noch gut erinnern an die Situation, weil der Beerdigungstag war auch dann mein Geburtstag. Und so bleibe ich immer irgendwie verbunden mit meinem Vater.
So, wenn wir es jetzt aus dem spirituellen Kontext beschreiben würden, wäre es fast so, als ob die Mutter unterbewusst eine Vorahnung hatte, dass sie frühzeitig, also von sich ausgegangen ist, als wie ohne dann den Mann oder den Vater leben zu müssen. Weil ich glaube, die Schwiegermutter hat auch noch gelebt dort, oder? Und die Nachbarschaft. Das heißt, als ob sie so diesen Instinkt gefolgt wäre, ich gehe aus meiner eigenen Initiative heraus. Und das war wahrscheinlich wirklich auch ihr Weg.
Ja, genau. Also von dem her, das kann man jetzt so sehen.
Ja.
Genau.
Welche Verbindung hattest du zu deinem Vater?
Eine gute. Ich war die Älteste und ich trage auch seinen Namen. Also Romy ist mein Übernamen. Ich bin getauft auf den Namen Josefa. Und das ist der, also mein Vater hieß Josef und traditionsgemäß das Erstgeborene heißt nach dem Vater. Und wundert mich jetzt auch, wenn ich es als weibliches Nachkommen der Erstgeborene, dass ich auch diesen Namen bekommen habe. Aber trotzdem, und ich habe dann eine Zeit lang diesen Namen echt abgelehnt, weil ich einfach mit der Alkoholsucht und auch mit dem in Verbindung gebracht habe. Und das wollte ich absolut nicht. Vielleicht auch ein Stück weit die Vergangenheit nicht verleugnet oder ich habe mich nicht damit auseinandersetzen wollen. Später, in einem anderen Moment, habe ich dann mal ein bisschen recherchiert und bin darauf gekommen, welche großzügige, gute Bedeutung dieser Name auch hat. Ich dachte, wäre ja nicht so schlimm. Ja. Aber ja, jetzt führe ich halt beide Namen meistens an.
Ja. Wie war das für deine Geschwister oder für deine Mutter dann, dieser Tod ihres Ehemannes und den Vater ihrer Kinder?
Entschuldigung, jetzt komme ich nochmal zurück. Also bitte. Mein Vater, wir waren mit dem Namen verbunden und ich der als Erstgeborene. Immer wenn ich bin 2 Jahre bei meiner Tante aufgewachsen und immer wo ich war irgendwo, hat er mich besucht. oder geholt. Ich weiß, kann mich noch erinnern, auch in der Zeit, wo wir noch auf dem Bauernhof lebten, habe ich mal 2 Tage, hat mich die Tante zu sich genommen. Warum weiß ich heute nicht. Nach 2 Tagen war er mit dem Ross da, er war ein Pferdenarr. Mhm. Und hat mich abgeholt und wieder zurückgebracht auf den Hof.
Also ihr hattet also eine gute Verbindung.
Ja, ja, genau. Ja, ich habe einen Bruder, der wurde dann zu meinem Onkel oder untergebracht, bei meinem Onkel untergebracht. Ich glaube, der hat das weniger gut mitbekommen oder wie soll ich sagen, in Erinnerung.
Ja.
Meine jüngeren Schwestern, die waren zu klein, um da mehr zu verstehen. Von dem her...
Das heißt, ihr wurdet getrennt?
Ja, also die Mama hat eine Arbeit bekommen in einem Altersheim als Köchin und war dann Vollzeit beschäftigt. Es war zwar die Dienstwohnung da und sie konnte uns gut beaufsichtigen, aber trotzdem... war es schwierig für sie. Die Jüngste war erst 1 Jahr alt, als sie doch die Arbeit nahm durch die Trennung. Und deswegen wurden wir in den Sommerferien sowieso bei den Tanten untergebracht, auf den Höfen jeweilig, einmal auf dem Heimathof, einmal bei der Schwester von meinem Vater auf dem Hof und der Bruder eben beim Onkel. Im Burggrafenamt in einem Gasthaus.
Ja, heute unvorstellbar, wenn ich jetzt an meine Kinder denke. Doch früher hat schon meine Oma immer wieder gesagt, dass sie dann wirklich auch weggekommen sind. Und das ist bei euch, oder dass ihr einfach auch durch die finanziellen Umstände und genau. Die zeitliche Begrenzung, sie nicht die Kapazität hatte, alle gleichzeitig zu...
Genau, hüten, zu verköstigen, ja. Das Finanzielle war sicher auch ein Thema, genau.
Wie hast du deine Mutter wahrgenommen oder wie war die Verbindung mit ihr anders wie mit deinem Vater?
Wenn ich zurückdenke, das war für mich normal, ich kannte nichts anderes. Im vollen Vertrauen sind wir ihr da gefolgt. Wir waren ja auch noch zu klein, um irgendwelche Forderungen zu stellen oder Ansprüche laut zu machen, das gab es überhaupt nicht. Also, und da war meine Mutter schon eher eine, die uns nicht mitgeteilt hat, sondern lief viel im Verborgenen. Und ich kann mich noch erinnern, eben weil ich 2 Jahre bei meiner Tante gelebt habe. Ich hatte es da wirklich gut.
Ja.
Und dann war da ein reger Briefkontakt, auch Handys gab es ja damals.
Genau, gab es nicht.
Nein. Und das war schon ein offener Austausch auch, aber einmal hat die Mutter den Brief versteckt und da wusste ich, dass da was dahinter steckt. Und das hat mich eigentlich geärgert. Meine Mutter hat mich, als ich 5 Jahre alt war, oder knapp 6, mit meiner jüngeren Schwester, die knapp 1 Jahr war, allein auf dem Hof gelassen. Sie ist zum Einkaufen gegangen. Mhm. Also sie musste mindestens 1 Stunde zu Fuß ins Dorf gehen. Also sie hat mir da wirklich vertraut, dass ich in dieser Zeit meine Schwester füttere und hat mich angewiesen und so. Da hat sie mir vertraut und in dem Brief war etwas, wo sie mir das nicht mitteilte. Das konnte ich nicht verstehen.
Dass sie dir vertraut hat.
Ja, dass sie mir da nicht vertraut oder dass sie mir etwas nicht anvertrauen will. Mhm. Was da irgendetwas lief da in diesem Brief da oder halt.
Das hat sie nur angedeutet, also sie hat nicht Klartext geredet,
nein,
was da war.
Nein, überhaupt nicht, nein. Und das habe ich so im Laufe der Jahre erfahren, auch ich selber erfahren, dass sie nicht offen ist. Mhm. Dass sie nicht offen ist. Dass unbewusst auch. Gesagt wurde, ja, was verstehst du schon von dem?
Ja.
Und auf der anderen Seite durfte und sollte und musste ich funktionieren, auch meinen jüngeren Schwestern gegenüber.
Ja, und auch die Mutterrolle immer wieder übernehmen, nicht?
Ja, Das klingt ja jetzt schon, als würde ich meine Mutter das schwer verurteilen, aber nein, das will ich nicht. Das ist einfach ein Reflektieren.
Genau, wir verurteilen hier sowieso nichts und bewerten es auch nicht, sondern wir erzählen es einfach über die Wahrnehmung und fernab von richtig oder falsch, sondern von dem, dass da Dinge oft noch so unerklärt sind. Nicht? Einerseits traut sie mir das Leben meiner Schwester an, obwohl ich ja, du warst ja noch im Kindergartenalter oder frühe Schulzeit.
Ja.
Und auf der anderen Seite, vielleicht wollte sie dich auch schonen. Wir wissen es nicht, was sie damit eben Vorsicht hatte, aber nicht im Urteil. Doch wir haben manchmal dieses Gefühl, wir dürfen über die Eltern nichts sagen. Also ganz viele Menschen haben so Schuldgefühle. Ich glaube, das ist auch geprägt natürlich von der Kirche. Du musst Vater und Mutter ehren, ein ganzes Leben lang. Doch wenn wir es nicht mal so aussprechen dürfen, dann bleibt es oft ganz starr in uns selbst und es findet nicht den Frieden. Deshalb bin ich immer ein Fan davon, sprich es aus, ohne mit der Absicht, ich will jetzt irgendwie Schuld zuweisen, darum geht es gar nicht, weil dadurch kann es sich wirklich intern einfach auch lösen. Und dafür ist die Vergangenheit da, dass wir dann in der Zukunft frei von ihr sind oder nicht geprägt. Deshalb kann ich auch die Mutter natürlich verstehen in ihren Notsituationen. Und ich glaube, die hat nicht gelernt und die hatte den Zugang nicht zu dem, ich muss kommunizieren, wenn ich was brauche.
Ja, genau. Ja, das ist eine gute Interpretation. Sie, auch wie die Generation damals aufgewachsen ist, war sie selber in einer Familie mit 8 Kindern und das braucht man nicht darüber reden. Nachkriegszeit oder in der Kriegszeit noch geboren oder kurz darauf. Und alles.
Und auch kein Platz, glaube ich, für Empfindlichkeiten, für die Verletzungen der Schwiegermutter, das abgelehnt werden. Ich glaube, da bricht so vieles in einen. Und ich glaube, da war auch die emotionale Nähe oder Liebe wahrscheinlich nicht so vorhanden.
Nein, das gab es nicht.
Ja, heute.
Nie einen Kuss oder so eine Umarmung. Ich kann mich da nicht erinnern. Ne? Das ist wohlgemeint, sie hat auf uns geschaut, sie hat alles daran gesetzt, dass es uns gut geht, soweit es in ihrer Macht war. Und wenn sie uns dafür auch zur Tante schicken musste. Aber sie wusste uns oder mich speziell und meine Schwestern doch gut aufgehoben.
Ja.
Und hat das auch bei meinem Bruder gemeint und er hat es leider nicht so gut erwischt. Aber ist gleich, heute ist das ist seine Geschichte. Allerdings, ich habe nie davon erfahren, erst jetzt tauchen so manchmal Momente auf, wo er sich äußert und
was sagt er dann oder wo er praktisch?
Ja, das war schon heavy. Schläge und natürlich im Gasthaus musste er auch mithelfen und arbeiten und die Schule war totale Nebensache und also ich habe nur Segmente mitbekommen, nicht dass ein ganzes Leben, da äußert sich nicht. Er scheint das soweit gut weggesteckt zu haben und vielleicht kommen wir noch mal dazu, dass wir uns das gemeinsam erzählen. Oder?
Genau, dass ihr euch vielleicht noch mal zusammensetzt. Ja, wie war das für dich, wie war das für mich? Und
für mich kann sagen, gab so Situationen, in wo ich auch mich zurückgewiesen fühlte von meiner Mutter und so im Laufe der Jahre hat es sich halt ein bisschen summiert und ich kann mich noch erinnern, dass ich viele Jahre immer Träume hatte, Albträume, wo ich umgebracht wurde. Entweder wurde mein Körper mit dem Messer durchschnitten oder mit der Pistole auf mich geschossen, dass ich, so ganz viele.
Ja.
Und da war ich allein in dem Moment, das konnte ich auch nicht erzählen. Und irgendwann hat es dann aufgehört, das kann ich nicht sagen, wann jetzt, aber halt. Und ich denke schon, dass das auch so ein Ergebnis war von der, nicht von der Unterdrückung, aber halt die Gefühle nicht rauslassen können dürfen, nicht gelernt auch.
Ich glaube, da war auch kein Platz.
Ja, genau.
Ich nehme sowas,
das war nicht der Platz.
Nein, ich muss es weiterschieben. Ich muss die Kinder weiterbringen, ich muss das Leben weiterbringen und da ist kein Platz für emotionale Befindlichkeiten, für Nähe, für Zärtlichkeiten. Das, ich komme wieder auf das Wort, ich muss es voranschieben können. Mehr hat nicht Platz. Und Das merkt ein Kind natürlich auch. Natürlich hat sie alles nach ihren besten Möglichkeiten getan, doch es war ja der Vater nicht mehr anwesend, das heißt, er war nicht mehr da und sie war ja teils auch nicht verfügbar.
Ja,
und
genau.
Der Bruder, das heißt, das Männliche, seid ihr drei Schwestern? Oder?
Genau, drei Schwestern.
Also die durften bleiben und das Männliche wieder auch, nicht dein Bruder, der wurde auch wieder fortgeschickt. Das heißt, das
jetzt auch altersbedingt bin ich eine Zeit lang alleine bei meiner Tante gewesen und meine Schwestern waren dann zusammen eine Zeit lang dort. Es war auch der Aspekt, meine Tante wohnt in einem Weiler in Sarntein und da war eine Zwergschule. Und damit diese Schule auch erhalten bleibt, bis die Cousinen soweit waren, war auch ein Argument, uns dort aufzunehmen, um eben die Schule so lange zu erhalten, dass ihre Kinder, also die der Tante, dort zur Schule gehen können und nicht einen weiten Schulweg. Aber das haben wir nie so verspürt. Also die Tante hat uns immer gut behandelt und war uns in der Zeit mehr Mutter, glaube ich, als die Mutter es sein konnte.
Das finde ich ja immer so schön vom Universum. Ich glaube, es werden ganz viele stellvertretende Eltern uns zur Seite gestellt und auch bei unseren Kindern vielleicht auch Bezugspersonen, wo sie sich in bestimmten Themen sehr zugewandt fühlen, damit wir gut leben können oder weiterleben können, nicht? Weil sonst wäre ja wirklich das Zerbrechen das nächst Daliegende, was uns wirklich auch sehr, sehr, sehr zusetzen würde. Und so war die Tante so eine stellvertretende Mutterqualität, die das wahrscheinlich auch genossen hat auf ihre Art und Weise und das zu ihrer Berufung vielleicht machte. Und aber dass ihr jemand hattet, wo ihr wirklich wusstet, da ist auch ein bisschen Platz vielleicht für Feines, für Weiches, für Angenehmes.
Mhm. Ich kann mich erinnern, an eine Situation war ich 13, 14 vielleicht und da hat sie sich saßen wir zusammen am Küchentisch und sie hat mir Sachen anvertraut, wo ich mir hinten nachgedacht habe, mein Gott, was macht sie denn da? Die schenkt mir so viel Vertrauen. Im Endeffekt denke ich, dass sie auch in einer Situation war, auf einem Hof, so einsam und hatte auch niemand zum Sprechen. Und ich konnte zuhören.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein Geschenk, das ich mitbekommen habe, weil das mir im weiteren Leben immer wieder begegnet ist. Das Zuhören, dass Menschen aus heiterem Himmel mir ihre Geschichte erzählt haben, wo ich denke, bekommt er dazu, mir sowas anzuvertrauen. Und wahrscheinlich.
Hast du das ausgestrahlt? Die Erfahrung natürlich auch. Und ich glaube, das warst du von früh auf angewohnt. Ich muss zurückstellen und wenn, dann kann ich nur zuhören und darf nicht so viel beitragen. Und sie hat dir den Raum auch noch gegeben und ich glaube, das hast du geschult. Und das ist dir natürlich auch, oder ist vielen Menschen zugute gekommen, denen du eine Zuhörerin gewesen bist.
Mhm.
Ja.
Ja, genau. Also für den Spirituellen, oder das Spirituelle war mir bis vor kurzer Zeit unbekannt, komplett, obwohl mein Heimathof, von dem ich herstamme, das Geburtshaus der Bachlerzottel ist vom Sarntal, also unsere letzte Hexe hier in Südtirol.
Aha, ihr habt in einem Hexenhaus gewohnt.
Dort geboren oder Geburtshaus heißt es, also sie scheint doch geboren zu sein, zumindest aufgewachsen und ist dann weitergewandert bis zum Nachbarhof meiner Tante, wo auch ich dann gelebt habe. Also Zufall, oder?
Ich würde eher sagen, nicht Zufall, aber sehr mystisch und sehr, ich glaube, dass das schon so Heilenergien oder Heilmythen schon weitergelebt haben.
Und unbewusst wurde das, wie du gesagt hast, geschult. Eine Situation, mein Vater, mein Bruder und ich gingen zur Schule, eine Stunde vom Dorf entfernt. Und
wieder zurück,
Nachmittag,
gell?
Ja, genau. Hatten auch Nachmittagsschule und wir gingen nach Hause und dann sahen wir auch das Gespann vom Vater im Dorf vor einem Gasthaus stehen. Und das Gespann heißt Pferd und, und
Kutsche.
Kutsche oder halt das, die Sitzfläche oder was halt da war. Ne? Und er hat uns, wir haben einen Besuch begrüßt und er hat uns dann mit diesem Pferd heimgeschickt.
Alleine.
Ja, alleine. Ich weiß nur, dass ich Augen und Ohren zugehalten habe, weil wir wirklich über einen schmalen Steg fahren mussten. Aber das Pferd hat uns da drüber gelenkt und hat uns nach Hause gebracht. Heute sitze ich ja hier.
Ja.
Alles gut gegangen. Von dem her also Intuition von oben oder Spiritualisierung und war da schon, wusste ich leider nichts davon.
Ja.
Das ist mir wirklich erst, ja, vor 10 Jahren vielleicht nicht mal
bewusst geworden.
Ja, oder?
Ja.
Genau. Mhm. Und so fühlte ich mich schon geführt in manchen Dingen oder überhaupt, wenn es dann bewusst wird.
Auf jeden Fall, doch ich glaube, dass du schon sehr bescheiden aufgewachsen bist und eine Frau bist oder warst, so wie ich dich auch wahrnehme, die nie so richtig viel gefordert hat.
Nein, das, es war auch nichts zu fordern.
Ja.
Das Wenige, also das Vertrauen oder die Offenheit, konnte ich ja auch nicht formulieren. Mutter, du musst mit mir reden oder ich hätte gerne, ich wünsche mir. Ich konnte es ja auch nicht mal aussprechen oder sagen. Ne? Meine Mutter hat dann einen nächsten Lebenspartner kennengelernt, mit dem sie dann noch ein Kind hat, also eine Schwester, mit knapp 15 Jahre Unterschied. Das war so eine Zeit lang auch mein Baby dann.
Ja, also das heißt nach 3 Jahren, oder wenn der Vater... Wenn du 12 warst, wenn der gestorben ist, dann warst du 15.
Ja, genau. Und aufgrund der Geschichte, wie wir da rumgewandert sind und so, hat sie dann diesen Mann kennengelernt. Damals war er noch nicht Witwer, aber mit 2 Kindern. Seine Frau war krank, schwer erkrankt, war in einer Struktur untergebracht und verstarb dann auch später und da waren diese 2 Töchter und wir haben so eine richtige Patchwork-Familie gehabt.
Zu der damaligen Zeit, ja, genau. Weil heute ist es ja fast normal.
Ja, ja, da haben sich schon manche das mal zerrissen.
Ja,
nicht? Und
das kann ich mir vorstellen.
Familie kenne ich mich überhaupt nicht aus und das ist manchen so passiert.
Ja, die Mutter, die gegangen ist, was früher total Einzelfall war, nicht was den Vater schon, verlassen hat, dann hat sie nochmal geheiratet. Einen Mann, der ja noch nicht Witwer war, dann nochmal irgendwie ein leibliches Kind und nochmal 2 Kinder dazu bekommen.
Sie hat ihn nicht geheiratet, aber ist egal.
Okay.
Sie haben zusammengelebt, eine Gemeinschaft, um viele Jahre. Allerdings war das für uns Kinder keine große Hilfe, weil dieser Mann eben psychisch wie soll ich sagen, angeschlagen war, aber das wussten wir nicht. Das ist ihm vielleicht selber nicht mal so bewusst gewesen, aber immer wenn es Spannungen gab, wir waren ja Teenies inzwischen, nicht seine Kinder, unsere Kinder, also da kommen Konflikte hoch und die Wünsche kommen rauf und was auch immer. Und der hat uns dann immer mit Selbstmord gedroht.
Also er hat euch emotional erpresst.
Ja, genau. Und er konnte halt nicht anders, ne?
Kennst du das, diese Momente in deinem Leben, wo du dich fragst, warum? Ich möchte das nicht mehr und du hast alles schon getan, um diese Situation, den Zustand zu verändern. Doch irgendwie scheint es noch an der einen oder anderen Stelle zu hacken. Oder vielleicht ist eine Schraube nicht ganz zugezogen, vielleicht sitzt etwas noch locker. Ich kann dir dabei helfen. Die 5 Körperaufstellung, die ich selbst entwickeln durfte, ist eine Möglichkeit, aus diesem Warum das Wie zu zaubern und dich wieder mit all deinen 5 Körpern in die Vollkommenheit deines wahres Wesen zu bringen. Die 5-Körperaufstellung ist deshalb so genial, weil sie total lösungs- und potenzialorientiert ist und Dinge aufzeigt, die wir so niemals entdecken könnten. Lass dich selbst überraschen. Entweder kommst du zur Live-Körperaufstellung für Paare am 26. Mai oder am 31. Mai für Einzelaufstellungen. Ich habe da schon so viele Wunder erleben dürfen. Vielleicht bist du das nächste Wunder. Und die eigene Beziehung auf die nächste Ebene zu heben, ist nicht nur ein Geschenk für dich, sondern für eure Partnerschaft und eure Kinder und die ganze nachkommende Gesellschaft. Melde dich gerne an, du findest den Link in den Shownotes und sei als ganze Frau, als ganzer Mann mit all deinen 5 Körpern, im Körper, im Denken, im Fühlen, in deinem Geist, in deiner Spiritualität wach und reif für den nächsten Schritt. Ich freue mich auf dich.
Und so war es, aber die männliche Seite bei uns schon nicht recht sichtbar.
Und ja, nicht so präsent. Und wenn sie präsent war, hatte sie halt auch ihre Dynamiken, ihre bestimmten Dynamiken. Das heißt, ich spüre es fast, als wäre eine Seite so leer gewesen. Aber nicht negativ, aber es war nicht anwesend. Also es würde da so eine Wolke schweben.
Es war ja ein herzensguter Mann. Konnte man alles haben. Wenn ich von A nach B musste, dann hat er sich ins Auto gesetzt und hat mit meiner Mutter Ausflüge gemacht und so weiter. Aber eben, wenn in diesem Moment dann, konnte er selber nicht präsent sein oder seines dazu beitragen, dass die Konflikte ausgetragen oder gut ausgetragen wurden.
Hast du dann noch eine Schwester bekommen?
Eine Schwester.
Also wieder ein Mädchen.
Wieder ein Mädchen, genau. Interessant. Er hat zwei Mädchen mitgebracht. Mhm. Und dann wieder ein Mädchen, also ja.
Ja, ich glaube, für den Bruder muss das schon wirklich ein bisschen herausfordernd gewesen sein. So, für den Mann ist nicht Platz in dieser Familie fast so. Also es hätte es so den Anschein gehabt und so. Mhm. Hat deine Mutter sich dadurch verändert? Ist sie ein bisschen nahbarer geworden?
Ja, aber da waren wir schon, oder wenn ich jetzt von mir rede, war ich schon wieder weg.
Also du bist da schon weg gewesen?
Ja, kam ich dann in die Oberschule und dann war ich sehr wenig zu Hause und dann gleich in die Arbeitswelt und von dem her habe ich einfach mein Leben gemacht, sagen wir mal, oder bin mein Leben gegangen und wir waren zu Hause, sie war nahbarer, aber nie in dem Sinn auf der Herzensebene nicht.
Also nicht aufgeblüht oder so, dass der zweite Frühling kam oder so.
Nein, nicht unbedingt. Sie hat das vielleicht für sich genutzt, dass sie auch einmal ein bisschen in die Welt rausgekommen ist. Sie hat ja immer gearbeitet, immer meistens Vollzeit gearbeitet. Ja. Also sie hat ja selber für sich auch keine, heute würde man sagen, Me-Time.
Genau, modernes Me-Time.
Das nicht. Und jetzt komme ich mal ganz kurz zurück noch zu dem Brief, der dann diesen geheimnisvollen Brief. Und da in diesem Brief, ich weiß nicht, habe ich ihn selber gelesen oder hat mich dann meine Tante aufgeklärt, ich weiß es nicht mehr. Aber da wurde meiner Mutter mitgeteilt, dass mein Vater noch eine Tochter hat. Also nach unserer Zeit auf dem Bauernhof, auf dem er lebte, da war eine Magd und mit der hat er dann noch ein Mädchen gezeugt. Ja, wieder ein Mädchen.
Wieder ein Mädchen und das muss dann so, wie alt war das dann?
Die ist 77 geboren, glaube ich.
Also 7 Jahre.
76 ist er verstorben im Juli und da war die gute Frau schwanger. Und,
also die hat den Vater nie kennengelernt, diese Tochter.
Die hat den
Tochter.
Vater nie kennengelernt, nein. Sie hat uns aber dann später gesucht. Und über meine jüngere Schwester haben wir uns dann kennengelernt.
Das heißt, jetzt musst du uns nochmal mitnehmen, Romy. Wie viele Geschwister hattest du dann insgesamt? Wenn ich gut mitgerechnet habe, sind es 8.
Ja, also
leiblich 6, oder?
Leiblich, also insgesamt Kinder, wie viele?
5, genau. Ja.
Mhm. Also leibliche 4, also waren wir 4.
Ja, von dann Vater und Mutter, ja.
Ja, dann die Halbschwester vom Vater, die dann aufgetaucht ist. Die Halbschwester von der Mutter, die dann nachgekommen ist. Ja. Und dann haben wir mal erfahren, dass der Vater schon vor meiner Mutter einen Sohn hatte.
Habt ihr den auch kennengelernt?
den habe ich persönlich nie kennengelernt. Ich weiß, wo er wohnt.
Ja.
Mein Bruder kennt ihn, glaube ich.
Er lebt noch.
Der lebt noch, ja.
Mhm.
Der lebt noch. Und da gab es oder gibt es eine Geschichte dazu, wenn ich jetzt so reinplatzen
darf. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich war zu meinem Geburtstag unterwegs mit meinem Schatz und er hat mir Lederhosen geschenkt und wir haben uns nach Eppen begeben zu den Eislöchern. Mhm. Da war ich noch nie.
Mhm.
Gut, und in der Nähe gibt es ein Gasthaus oder in der näheren oder weiteren Umgebung, sage ich mal. Und die Dame, wir haben bestellt am Tresen einen Kaffee, genau, und dann spricht sie mich wegen der Lederhosen an. Und im Gespräch komme ich dann drauf, dass sie die Mama ist von diesem Ledingsohn. Und die hat mich derart beschimpft in diesem Moment. Und was meine Mutter überhaupt glaubt und ihr den Mann wegzunehmen. Und also ich weiß nicht, ich war über 40,
ja,
als ich diesen Geburtstag feierte, ja, also mindestens 3 oder 44.
Ja.
Und sie hat mir das so vorgeworfen. Mhm. Da habe ich meine Mutter verteidigen müssen.
Mhm.
Und da habe ich auch getan, aber das war so eine Begegnung, werde ich nicht mehr vergessen.
Vergisst du nicht, nein, das nein, heißt, sie hat dich verantwortlich gemacht,
ja,
oder du warst halt so diese Projektionsfläche.
Genau.
Ja. Mhm. Und du hättest nie das Bedürfnis gehabt, diesen Halbbruder nochmal zu sprechen oder ihn zu kontaktieren?
Na, ich weiß, wenn ich es möchte, weiß ich, aha, wohin. Und das, die Vergangenheit darf man auch ruhen,
ja,
lassen.
Auf jeden Fall. Wenn es gut für einen ist, darf man sie auch ruhen lassen.
Ja.
Ja,
genau. Aber wieder Geburtstag, wieder mein Vater da und ja.
Aber es fügt sich zusammen so.
Ja, genau. Also ich fühle mich schon heute beschützt durch ihn oder ich weiß, dass er da ist und mir zur Seite steht.
Ja. Ja, ich glaube, das hast du dich von ganz früh an gewöhnen müssen, dass nicht die physische Präsenz der Männlichkeit so gegeben war, sondern mehr diese feinstoffliche Präsenz.
Ja, genau.
Jetzt durch deinen Partner, und du bist ja dann Selbstmutter, da gehen wir jetzt auch drauf ein, hast du diese männliche Kraft wahrscheinlich auch physisch erlebt. Doch ich glaube, von früh an war das für dich so, Männer ist eher die virtuelle Welt gewesen, das Männliche.
Ja, genau.
Ja, doch so interessant, dass wir waren dann wirklich 9, auf einmal ist die Familie so, wenn wir jetzt die Halbgeschwister dazu nehmen, waren 4 leibliche und 5 Halbgeschwister.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Also
bis 5 Jahre.
Ja, ja, doch in einer Familie groß geworden.
Ja, ja, wir waren
in
dem Sinn mit den Halbgeschwistern oder so, waren nicht alle gleichzeitig präsent. Aber ist gleich.
Nein,
die Konstellation ist diese.
Ja.
Stimmt.
Was war so, wenn ich dich jetzt frage, so das Prägendste von dieser ganzen Kindheit, Jugendzeit, bis du dann ausgezogen bist? Du sagst, das bleibt mir in Erinnerung oder an das denke ich immer mal wieder, das sucht mich manchmal noch
heim. Ja, das ist das Loslassen, das Vertrauen haben, aber auch das auf sich gestellt sein und das Alleinsein, weil in diesen vielen Umzügen, die wir auch da gemacht haben oder die wir durchlebt haben, konnte ich nie so Freundschaften aufbauen oder auch in dieses Pflicht genommen sein, für die Geschwister zu sorgen, eben die eigenen Bedürfnisse zurückstellen.
Ja.
Genau, das nehme ich so mit.
Ja, auch total nachvollziehbar.
Ja, ja. Ja,
ja.
So zum Erinnern, als ich mit den Cousins da bei meiner Tante gespielt habe, Lego, ich habe immer ein Haus gebaut. Mhm. Also
diese Sicherheit
wahrscheinlich, oder Sicherheit.
Sicherheit auch, oder der Schutz, oder darf ich mal ankommen, dieses ein Zuhause haben, das kennst du ja nicht wirklich.
Genau.
Weil deine Mutter sich auch nie zu Hause gefühlt hat wahrscheinlich. Und
ja, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, ein Zuhause ist gefährlich. Könnte man es auch sagen.
Ja,
ne?
Ja.
Aber das möchte ich jetzt nicht. Das ist nur so.
Ja, aber es ist da.
Ne?
Genau. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, es einfach so ungefiltert beim Namen nennen zu dürfen.
Genau.
Auch. Und
ja.
Ja.
Und wenn wir jetzt so einen Cut machen, also jetzt bist du dann so groß geworden, beziehungsweise bist dann in die, du hast gesagt, du bist dann in die Schule oder arbeiten gegangen.
Oberschule,
genau. Wo hat es dich dann hingebracht? Welchen Beruf hast du gewählt?
Also ich für mich wollte eigentlich nie eine Oberschule besuchen, sondern arbeiten gehen. Und durch den Kontakt mit meinem Onkel, der das Gasthaus hatte, wurde es dann die Hotelfachschule. Mhm. Ich hätte eher auf Lehrerin gewählt, wenn ich dann hätte müssen Oberschule gehen. Aber dann war das die Hotelfachschule, weil der Onkel doch eine Macht hatte, auch so über, ja, ist egal. Und ich muss sagen, es ist eine sehr gute Ausbildung. Man lernt Sprachen, wir haben damals allzu viele Sachen. Ich habe die Schule leider nicht geschafft. Ich habe sie bis zum dritten Jahr gemacht. Und bei den Prüfungen wurde ich dann krank. Und der Stress wahrscheinlich hat mir da... ich habe es nicht geschafft. Ich habe keinen Abschluss. Aber trotzdem konnte ich diese Bildung, muss ich sagen, genießen. Und ist mir in vielen Momenten zugute gekommen. Und ich bin dann halt arbeiten gegangen, habe dann meinen ersten Partner, meinen ersten Ehemann kennengelernt. Den habe ich dann mit 19 geheiratet, weil der war auch ohne Vater, nur so jetzt.
Ja.
Und die Schwiegermutter wollte ein Haus bauen und aus... um beim Land auch mein Geld zu bekommen, Erstwohnung kaufen. Das wurde ja unterstützt und für mich war das ganz klar und gut und deswegen auch die Heirat. Und wenn mich jemand gefragt hat, ja warum, dann mit 19, mein Gott. Und dann habe ich geantwortet, um den Leuten einfach eine Antwort zu geben. Ja, dann habe ich noch einmal eine Chance.
Ja.
Ich habe dann mit 29 das zweite Mal geheiratet.
Ah, spannend, du hast mit 19 schon gewusst, vielleicht hättest du dann doch nochmal eine Chance.
Ich habe es nicht gewusst, nein. Ich habe es so daher gesagt. Aber eben, da war die Spanne noch 10 Jahre.
Ja, 10 Jahre.
10 Jahre. Also die Ehe ist dann nach 3 Jahren, habe ich mich von ihm getrennt und er ist dann verstorben.
Dieselbe Geschichte wie von deiner Mutter?
Ja. Nur, ich war 22, hatte keine Kinder.
Ja.
Und
aber du hast dich vorzeitig getrennt und danach hat er auch einen Unfall?
Nein, Gehirnblutung.
Ganz plötzlich?
Ja, plötzlich, wirklich. Ein junger Mensch. Ja, soweit habe ich mich oder wurde ich vorher gerettet, unter Anführungszeichen. Und mit 29 habe ich dann meinen nächsten Mann geheiratet.
Wenn wir doch noch mal ganz... Nein, alles gut, liebe Romy. Mhm. Wie war das für dich so? Du warst jetzt nicht Witwe, weil du ja vorher dich getrennt... Warst du dort? Okay.
Ja, auch ich war nicht geschieden. Also eine Trennung heißt ja nur von Tisch und Bett getrennt leben können. Und ich habe den Witwenstatus dann auch gehabt.
Doch. Wie war das für dich so jung mit 22 Jahren?
Ja, das habe ich eigentlich nicht so herausgekehrt. Oder ich habe zwar vom Staat ein bisschen Geld gekriegt, minimal.
Aber mehr so das Emotionale oder so?
Ja, da waren schon anfangs Schuldgefühle dabei auch nicht. Aber diese Krankheit war nicht abzusehen und das hat sich vorher nicht abgezeichnet und ich habe mich da so weit gut rauslösen können. Schön. Also Schuldgefühle waren dann relativ schnell wieder weg von dem her.
Okay, und dann bist du weitergegangen und hast du warst dann eine Zeit lang alleine oder hast du diesen Mann dann bald kennengelernt?
Ich habe den bald kennengelernt und auch wieder auf der Arbeit. Und der war gerade frisch getrennt. Mit 2 Kindern und wir haben uns dann zusammengetan, haben uns viel gegenseitig geholfen und er wurde dann getrennt geschieden und hatte seine Kinder alle 14 Tage und ich wollte immer Mutter werden. Das war mein großes Ziel. Also schon in der Mittelschule war mir das bewusst, ich habe mal eine Familie und das eben mit diesem alle 14 Tage diese Kinder dort betreuen, mitbetreuen. Sie haben mich akzeptiert, angenommen und das war sehr schön. Aber irgendwann wollte ich selber Kinder haben und mit 29, die biologische Uhr läuft ja. Ich wusste ja nicht, bin ich es imstande, ist mein Körper auch gesund, um Kinder zu kriegen und so weiter. Und der zweite Mann hat das, glaube ich, verstanden, dass ich habe mir selbst die Frage gestellt, was tue ich, wenn er Nein sagt? Gehe ich oder liebe ich ihn genug, um zu bleiben? Aber er hat sich dann, war dann mit dem einverstanden, wir haben geheiratet, wirklich eine schöne Hochzeit und so weiter. Und wir haben dann zwei Kinder zusammen auf die Welt gebracht und es ging dann eine Zeit lang auch gut. Mein Mann ist dann ferngefahren, also ich war mit meinem...
Warst viel alleine?
Ja, ich sage heute immer, ich war auch in meiner Ehe schon alleinerziehend und hab meine Bedürfnisse wieder zurückgestellt, weil es war ja, das habe ich so irgendwie als Preis gesehen, wenn du Kinder willst, dann verzichte darauf. Ne? Hab versucht, wirklich dieses Wochenend-Familienleben gut zu zelebrieren, aber es war nicht so unseres. Die Meinungen haben sich dann auseinandergelebt oder wie soll ich sagen, er konnte nicht mitwachsen oder ist nicht mitgegangen in diesem, bis ich mich dann getrennt habe und gedacht habe, sobald ich gespürt habe, es geht mir nicht mehr gut, ich ziehe mich von einem Menschen zurück, wusste ich, jetzt muss ich so einen Cut machen, sonst das ist der Preis, da ist der Preis zu hoch, die eigene Gesundheit zu opfern, um in einer Ehe zu bleiben, die nicht funktioniert.
Ja, wie alt warst du da?
Ich war da 40. Meine Kinder waren 10 und 8. Genau. Es war ein Vorteil für die Trennung, für die Kinder, weil sie kannten den Vater nur am Wochenende. Ja. Und in dieser Zeit, wir haben das gut geregelt, er hat mir sehr geholfen, auch hat mich unterstützt, ich bin ausgezogen. Bin zurück zu meiner Mutter gezogen, trotz allem, und habe dann festgestellt, wie ähnlich ich meiner Mutter bin. Das hat mir überhaupt nicht gepasst.
Genau, das kann ich gut verstehen. Das ist dann nicht so fein, nein, oder? So diese nein, Erkenntnis.
Nein, mein Gott, Hilfe. Na, so will ich nicht sein. Aber ja. Das kam dann.
Schön, dass du so ehrlich bist. Ja, und das, wie bist du dann damit umgegangen?
Das habe ich dann wieder vergessen. Aber was ich versucht habe, wirklich mit meinen Kindern zu reden, obwohl sie mit sehr wenig Fragen zu mir gekommen sind, ich glaube, das hat mein Ex-Mann dann übernommen, so viele Geschichten, wo ich mir gedacht habe, das wäre eigentlich meines gewesen. Aber solange die Kinder nicht fragen, ich habe sie lassen, ich habe sie nicht gedrängt, für sie scheint das in Ordnung zu sein. Ja. Heute beim Rausfahren hier zu dir her ist mir eingefallen, dass meine Tochter mir sehr ähnelt. Und ich habe ihr das auch mal gesagt. Ich habe einen großen Stolz, dass sie mir sehr ähnelt. Aber ob ihr das passt, das habe ich sie nie gefragt. Also das werde ich wirklich als nächstes klären.
Das kannst du sie mal fragen, ob sie, wie sie das empfindet. Ob sie das eher stolz macht oder ob sie das eher ein bisschen triggert.
Ja, genau. Ja. Sie ähnelt mir sehr. Ist aber wieder interessant zu sehen, wie sie ihre Kinder jetzt großzieht, ganz in einem anderen Kontext.
Das hast du ja auch. Du hast sicher deine Kinder anders erzogen, wie du erzogen wurdest.
Ja, genau.
Doch aus bestimmten Mustern müssen wir erst herauswachsen.
Ja.
Und da, wenn wir uns konfrontieren, ist das natürlich leicht, dass wir, wenn wir es einfach so hinnehmen und denken, ja, kann ich eh nicht ändern, doch wir können es schon ändern. Das hast du ja gemacht.
Ja.
Dir ist es ja bewusst geworden und dadurch konntest du es für dich auch verändern.
Ja.
Ja.
Was ich schade fand, eben, dass das nicht nur bei mir passiert, sondern das haben ja viele andere bestätigt, dass wenn Eltern sich trennen, dass oft dann der Vater oder auch die Mutter momentan oder diese Zeit dann wirklich Zeit haben für die Kinder. Ja. Das ist schade, dass das nicht vorher schon so passiert. Oder, aber ja. Hauptsache, wenn es danach klappt.
Ja, und auch trotzdem, wie du sagtest, ne? Bevor ich meine Gesundheit opfere oder bevor noch mehr kaputt geht, ziehe ich für mich einfach auch die Entscheidung vor, es zu gehen einfach auch. Und ihr habt das ja sehr friedlich, so wie ich es empfinde,
lösen können. Wir haben in einer kleinen Wohnung gelebt, einer relativ kleinen, und meine Mutter war in einer Vierzimmerwohnung alleine. Und ich bin da wieder zurückgezogen. Also ja, meine Kinder mussten das jetzt auch mitmachen. Und da wurde ich wieder gefragt, ja, warum gehst du denn da zurück, also in ein, von der Stadt in ein Dorf? Und da habe ich gesagt, ja, weil da oben liegt meine Zukunft. Aber wie war das? Wahr? Habe ich nicht gewusst.
Wie, das war dann wahr?
Das war.
Also du hast immer schon diese leise Vorahnung gehabt. Du hast es so ungefiltert rausgesagt.
Ja.
Oder vielleicht hat es jemand durch dich gesagt.
Ja,
und dann wurde es so.
Es war mir überhaupt nicht bewusst, dass da oben, wie soll da meine Zukunft liegen?
Ja.
Ich habe einfach den Schritt gemacht und war froh, eine Entscheidung getroffen zu haben. Das habe ich auch gelernt. Wenn man mal eine Entscheidung getroffen hat, dann läuft es. Dann, dann kann vieles andere kommen oder gehen lassen oder wie auch immer nicht. Aber man muss halt irgendwann eine Entscheidung treffen. Ne? Ja, da war ich eben bei meiner Mutter und da war dann sehr viel. Ich wurde dann politisch aktiv. Ich wurde um Hilfe gefragt, da war das mit der Frauenquote. Da dachte ich mir, nein, das kann nicht sein, dass wegen dem viele oder Menschen nicht dazu kommen, ihre Meinung zu äußern.
Ja.
Oder, ne? Also Verantwortung für die Gesellschaft übernommen in dem Moment und habe dort dann im Dorf auch meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und das wusste ich nicht. Ich habe dann auch mit einem Sport angefangen, bevor ich den Partner kennengelernt habe.
Was hast du da gemacht?
Laufen. Einfach joggen. Joggen. Genau,
ja.
Habe ich so ein Gefühl bekommen, ich gehe jetzt mal joggen. Nie in meinem Leben dachte ich, werde oder ein Glas Wein trinken.
Ja.
Das hat mich so richtig. Meine Mama hat in ihrem Leben, weiß nicht, hat sie 10 Glas Wein getrunken. Mich hat das auch nie, also war ich nie interessiert.
Ja.
Aber da war, das wäre jetzt gut, dachte ich mir. Nicht? Und also genau, der Partner, der hat schon Rechenseeläufe mitgemacht.
Also du bist dann wirklich Läufe gelaufen?
Ja, ich habe dann, war das schon. Also, das war so eine Vorbereitung für ihn.
Ist mir
dann, im Nachhinein kann man das verstehen.
Ja.
Und und er ist ein Weinliebhaber, also also kein Alkoholiker.
Ja, ein Genießer.
Ein Genießer, genau. Und das war so, da die Gefühle kommen. Also ich kann nur staunen, wie das.
Aber das Leben, mir kommt vor, so fast auch das geführt zu werden, so genau geführt zu werden, ohne zu wissen, dass du geführt wurdest. Und aber auch so diese Lebensqualität. Ich habe das Gefühl, da bist du so richtig angekommen jetzt.
Ja, genau. Genau. Das kann ich so sagen. Bin angekommen.
Und wie war das Zusammenleben mit der Mutter? Ganz in Ordnung? Hat sie dich lassen? Oder?
Ja, sie ist dann unter Anführungszeichen ausgezogen. Sie hatte damals auch nochmals einen Partner kennengelernt auf einem Hof in einer weiteren Umgebung und war dann unter der Woche nie zu Hause. Also sie war mir in dem Sinn wenig Hilfe. Aber ist egal, das habe ich ja auch nicht eingefordert oder von vornherein war das nicht abgesprochen. Ne?
Und für sie war es wahrscheinlich nicht selbstverständlich.
Nein,
gell,
nicht mehr. Sie hat sehr viel geholfen. Sie hat die Freundin meiner Schwester aufgenommen, als sie dies in der Krise war mit den Kindern. Also sie hat auf die Kinder meines Bruders geschaut. Also sie hat schon wirklich geholfen.
Okay.
Das war auch legitim, wenn sie sich mal zurückzieht und sagt, na, jetzt du selber mal. Alvo Luther la Bici.
Genau, Pedala.
Ja, genau. So, das kann man so stehen lassen.
Ja, das können wir so stehen lassen.
Okay. Und eben, da war sie als sehr wenig präsent.
Ja.
Und von dem her ist das auch. Und sie hat auch, muss ich schon sagen, auch zurückgesteckt, wahrscheinlich so, wie ich es auch gelernt
Sicher.
Habe. Sich zurücknehmen für die anderen. Und
doch, ich muss sagen, ich spüre da ganz eine starke Bewunderung, weil ihr hattet ja ähnliche Geschichten. Nicht? Sie hat ja auch 3 Partner gehabt dann so.
Genau.
Doch, ich glaube, ihr habt immer die Offenheit euch bewahrt. Also ihr habt nie gesagt, nein, ich schließe es mit den Männern ab oder ich will nichts mehr damit zu tun haben. Das war immer wieder eine Bereitschaft da, sich neu zu liieren. Und das finde ich sehr, sehr großartig.
Im Gegenteil. Ich habe mir gedacht, da, jetzt muss ich mir einen, ich muss mir einen neuen Mann suchen. Stell dir das mal vor. Also so blöd. Ja. Aber wie stelle ich denn das an? Mit über 40.
War das dann so schwierig?
Ja, überhaupt nicht. Nein, es war so, da denke ich, wie kann man sich im Alter denn noch so verlieben? Also es war
ist
so
das
schön.
Nicht schön, ja. oder? Oder ja, und vor und allem, du hast, hattest ja den Vergleich mit deinen älteren oder vergangenen Männern.
Ja, genau. Der war eher der jetzige Partner, wie auch mein Ex-Mann. Die sind 9 Jahre älter. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so, oder ob ich jetzt hier so eine Vaterfigur gesucht habe. Vielleicht die Reife, die mir das Leben zeigen.
Ja.
Das Leben dorthin oder halt öffnen. Oder so. Das, glaube ich, war schon ein bisschen ein
Und dass
Moment.
Sie vielleicht auch wissen, wo sie stehen. Vielleicht auch Männer, die wissen, was sie wollen und die wissen, wo sie stehen. Vielleicht gab dir das wieder das Gefühl, wenn du dich erinnerst an das Lego-Haus, wo du gebaut hast, dieses Zuhause-Sein in einer Beziehung, in einer Liebe, in einer Partnerschaft. Vielleicht war das mehr so der Raum, den du gefunden hast dann einfach. Auch durch das muss ich wirklich sagen, auch bei deiner Mutter, da war sie sehr offen oder liberal auch wieder. Mhm. Ja.
Na, das Gott sei Dank.
Ja.
Ich muss sagen, sie wohnt jetzt seit 1,5 Jahren in einem betreuten Wohnen, geht in die Mensa und hat dort noch mal einen Mann kennengelernt.
Ist das schön? Das heißt, sie genießt noch
sie
ihren Lebensabend?
Sie ist 84, 80 heuer, er ist über 90. Sie genießen die Zeit zusammen.
Wie ist das so, die zwei zu sehen?
Ja, schön.
Schön, oder?
Ja, einfach schön.
Wie schön.
Ja, wir haben mit offenen Armen empfangen in unserer Familie, aufgenommen, sage ich mal. Und wir sind drauf gekommen, dass er das immer vermisst hat. Aber ist egal, das führt uns jetzt nicht in die Pflicht, aber er genießt es einfach, dass wir ihn da mitnehmen.
Ach, ist das schön.
Ja, doch.
Das ist schön,
ja, also, liebe Leute, sagt niemals nie zur Liebe.
Also das ist mal eine Aussage, das nehmen wir jetzt bitte mit, dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, sagt niemals nie zur Liebe, das hast du jetzt so schön gesagt und auch, dass wir nie zu alt sind für die Liebe, dass es nie zu spät ist, dass wir nie eine brutale Vorgeschichte haben, die sagen könnte, nie wieder.
Ja, also ich kenne jetzt meinen jetzigen Partner, heuer waren es 20 Jahre, kennen
schön.
Wir uns schon. Ich hätte ihn vor 10 Jahren gerne geheiratet, sage ich mal. Nicht? Immer trotzdem, ich denke immer, aber was, warum denn? Du kannst dir ja selber nicht vertrauen, das wäre jetzt der dritte Ehemann. Du hast zweimal da jetzt schlapp gemacht, versprichst was du nicht hältst. Wieso soll der dich dann heiraten? Dann bin ich ein bisschen weggekommen von dem. Und er hat dann, ich habe ihn auch gefragt, weil im Mondkalender stand, heute wäre ein guter Tag.
Zu heiraten.
Nein, zu fragen.
Sowas steht im Mondkalender.
Zum Beispiel wäre die Energien.
Ist
die
das Energien, schön.
Ne? Und ich habe es mir aber 2 Tage überlegt. Darf ich, soll ich es wagen? Ich war dann auf Dienstreise in Friedrichshafen und habe von dort aus dann gefragt, aber es war 2 Tage danach. Und er hat nicht Nein gesagt, aber auch nicht Ja. Er hat gesagt, ja, aber nicht welches Jahr. Und das war dann für mich gut.
Nein,
es wird nichts. Ich kann nicht einen Mensch zwingen, mich zu heiraten. Wir haben eine gute Zeit. Ich habe so viel Schönes erlebt. Vor allem aber die Anerkennung und den Respekt. Mhm. Endlich jemand, der nicht gesagt hat, was willst du in der Politik? Was willst du da? Na, mach das. Wenn es dir Freude macht, tu das.
Ja.
Immer wieder.
Zu dir gestanden.
Ja, und das, sonst wäre ich nicht da, wo ich im Leben stehe. Ich habe viel erreicht, für mich, für als gewöhnlichen Menschen, sage ich mal, der Menschen.
Auf jeden Fall.
Es sind Kleinigkeiten, aber trotzdem für meine Biografie Ereignisse, große Ereignisse. Und nichts, ich habe ihn einfach lassen dann und das war für mich gut. Und dann hatten wir mit Freunden eine Reise nach Venedig geplant.
Und dann hat er dich gefragt.
Und dann hat er mich gefragt.
Wie schön, das ist ja heute ganz ein romantischer Podcast.
Es darf auch so sein.
Ist das schön.
Und wie er, wenn ich so sagen darf, rumgestottert hat, also mit seinen fast 70 Jahren, sage ich mal, oder Ende 60. Ich sah da einen kleinen Jungen und,
ja.
Und dann konnte ich ihm nur ein Ja sagen.
Ja.
Also es war rein wirklich romantisch.
In der Gondel oder auf einer Brücke?
Nein,
oder im Restaurant?
Er hat sich vorgenommen auf der Seufzerbrücke dort. Mhm. Und hat mich aber am Tag vorher, am Abend, als wir im Bett waren, darauf vorbereitet.
Mhm.
Und das war gut.
Ja.
Weil auf der Brücke, da waren so, wir Leute. Haben, wir mhm. sind dann doch hingegangen mhm. und gesagt, jetzt kannst du doch fragen,
ja.
offiziell.
Ja.
Aber es war gut, dass er es vorher, weil da waren so viele Menschen, mhm. das wäre das total mhm. untergegangen.
Ja.
Und es war schön, so wie er es zelebriert hat, sage ich mal.
Ist das schön, ist das schön. Und
ja.
wo habt ihr dann geheiratet oder wie habt ihr
Na,
dann
schon
geheiratet?
Dann ganz klassisch, also auf dem Standesamt mhm. In Meran am 23.03.23. Drei Jahre jetzt.
Ja.
Ja. Mhm. Sein Argument war vor allem, mich versorgt zu wissen.
Mhm. Abgesichert zu
Abgesichert
haben.
Abgesichert
ja.
zu sein. Und,
ja.
Ja,
genau. Verstehe ich auch. Doch mhm. ich glaube, er spürt ja auch deinen Wunsch vielleicht. Weil ich habe das Gefühl, so bei ihm bist du angekommen.
Ja.
Das genau. war das Haus, das du dir schon gebaut hast. Und vorher musstest du halt viele Zwischenräume noch
Ja.
mitbauen, um dann das ganze Haus leben ja. zu können. Und
mhm. Mhm.
wie haben deine Kinder darauf reagiert?
Ja, das ist ja nochmal schön. Also das 23er Jahr war so ereignisreich. Ich muss ein bisschen ausholen. Meine Tochter
ja.
hat Schlimmes erlebt. Sie hat mit 19, wurde sie das erste Mal Mutter, mit knapp 20.
Mhm.
Mit dem zweiten Kind schwanger verstarb ihr Bart noch. Hat dann
das dritte
darauf,
Mal wieder, das ist die
ja.
Geschichte, die sich immer wieder
ja.
wiederholt. Also das heißt, sie hat ihren Mann oder ihren Partner auch verloren?
Ja, genau, durch Herzinfarkt und war dann schwanger vom zweiten mhm. und so weiter. Ist alles gut mhm. ausgegangen. Sie hat einen Mann kennengelernt, also wirklich einen Herzensmenschen und hat mit dem wurde dann vom dritten schwanger. Ist ja klar, dass sich ein junger Mensch auch selber
ja.
Kinder wünscht. Und sie hat gesagt, aber jetzt will ich, dass er mich heiratet, weil sie mit dem anderen Partner nicht verheiratet
mhm.
war. Und das sind derart bürokratische
ja.
Hürden. Als Mutter hast du keine Rechte mehr, jetzt gefühlt keine
ja.
Rechte mehr deinen Kindern gegenüber.
Ja.
Die gehören alle nur nicht dir. Du darfst sie versorgen und verpflegen, aber ansonsten, ja, es sind bürokratische Hürden da. Und das hat sie gesagt, passiert mir nicht wieder, ich heirate. Also sie hat im Februar 23 geheiratet, wir im März 23 und der Sohn im August 23, weil er Vater wurde.
Ja. Schön.
Also
da kam dann ein Enkel. Sohn?
Von dem her konnten die Kinder jetzt nicht viel dagegen haben.
Nein.
Dass ich, aber sie kannten ja den
ja.
meinen Mann und wir haben ja schon zusammengelebt,
ja.
als wir uns kennenlernten, waren sie ja noch in der Schule und so. Von dem her hat das gepasst.
Ja.
Ich glaube auch, es war wichtig zu wissen, dass es mir gut geht.
Ja.
Mhm.
Auf jeden Fall. Und ich glaube,
mhm.
du hast ihnen aber auch so etwas mitgegeben, so das seid immer offen für die Liebe oder
ja.
all das gehört dazu und es hat meine Mutter überlebt, das habe ich
ja.
überlebt. Ich glaube, das ist schon eine Stärke, die du sie spüren hast lassen, die
mhm.
da ist.
Mhm.
Ja.
Ja. Ja, und so haben sie dem zugestimmt und
mhm.
wir haben uns das ganze Jahr gefreut in diesem
so
Jahr 23.
Ja.
Sei es, sind dann zwei Kinder auf die Welt gekommen, ein Sohn, eine Tochter. Ich habe jetzt zwei Enkelsöhne und drei Enkeltöchter.
Schön,
ja,
das
ja.
Gleichgewicht kommt jetzt so
ja.
langsam.
so langsam,
ja.
langsam, genau. Mhm.
Ach, so schön, also ein
ja.
sehr belebtes Leben und die Stärke, die ich daraus
ja.
höre, ist schon so dieses ohne dass es dir bewusst geworden ist,
ja.
so hast du ein tiefes Gottesvertrauen.
Ja,
und du
genau.
hast dich immer führen lassen. Ich spüre da so eine Stärke, dich führen zu lassen, ohne zu wissen, dass ich geführt bin.
Ja, genau. Das,
ja.
das bringt es auf den Punkt.
Ja.
Genau. Ich habe mich auch immer bei den Kindern für mich innerlich entschuldigt. Mhm. Und ich glaube, es gibt nichts Flexibleres als Kinder, die funktionieren müssen, wenn Eltern so oder so oder reagieren, zusammengetrennt, wie auch immer. Also davor, ich habe den größten Respekt davor und und ich werde das, ich habe das meinen Kindern auch mal in einem Brief mitgeteilt und ich hoffe, ich glaube, wenn es darauf ankommt, halten wir zusammen und wir sind in einem guten, wir haben einen guten Kontakt. Und ich wünsche schon, dass es hoffentlich so bleibt.
Auf jeden Fall. Du hast so was Schönes gesagt. Es gibt nichts Flexibleres als Kinder. Also du bist ja auch, ich weiß von der ENC-Ausbildung, so diese Großmutter-Qualität. Und du hast dich ja ganz viel für Kinder eingesetzt, oder? Du hattest ja auch eine Zeit, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig sage, einen Verein oder eine...
Ja, genau. Ich bin dann, es gibt in Südtirol den Verein Südtiroler Plattform für Alleinerziehende. Ja. Der ist mir auch immer so durch Zeitungsartikel aufgefallen, in der Zeit, wo meine Ehe angefangen hat zu kriseln. Und da, aber ich kam nie dahin, da gab es eine Gesprächsgruppe. Ich dachte mir, ich gehe hin, hol mir Hilfe oder ich schaue mir an oder auf was muss ich achten, wenn ich mich im Fall trennen würde oder wie auch immer. Habe es dann nie geschafft. Erst später in einem, über die Politik ist es mir gelungen, da vorzusprechen und war dann prompt im Vorstand. Und habe dann 2018 auch die Leitung übernommen, bin seitdem Präsidentin gewesen, bis vor kurzem. Jetzt, und ja, da kommen die Geschichten her und Alleinerziehende zu unterstützen, heißt schon momentan den Elternteil zu helfen, aber es ist immer der Hintergrund das Wohl des Kindes.
Ja, ja.
Das Wohl des Kindes dahinter. Nicht? Es geht im Endeffekt
darum.
Aber momentan eben, es sind die Eltern, die Kinder ja führen, leiten, stärken, unterstützen und füttern müssen, pflegen. Und da braucht es eben diese Hilfe.
Ja. Ja. Da hast du was ganz Großes ins Leben gerufen und warst dich eine ganz große Unterstützerin für viele.
Ja, ich habe nichts ins Leben gerufen. Die Plattform gab es schon, die wurde 1994 gegründet. Mhm. Und ich habe es einfach übernommen. Ich habe es weitergeführt.
Okay, du hast es weitergeführt, genau.
Geöffnet. Wir haben auch ein Taschenbuch herausgebracht mit Geschichten von Alleinerziehenden, wie es dazu gekommen ist und wie sie sich übers Wasser halten und mit welchem Credo auch sie durchs Leben gehen.
Ja.
Das fand ich so spannend und einfach vollen Respekt vor den Geschichten, also das ist meine Geschichte wieder nichts, muss ich sagen.
Das revidiere ich, weil jede Geschichte ist so wertvoll, du musstest sie ja durchleben.
Ja, das schon.
Du musstest sie durchleben und du hast schon einiges hinter dir auch und das natürlich lässt dich nochmal mitfühlen, weil du kanntest ja auch deine Mutter als Alleinerziehende und als Witwe. Mhm. Das heißt, du kennst das ja von klein auf.
Mhm. Ja, genau.
Ja.
Ich habe ja ein unmögliches Geschenk und das ist, dass ich immer gesund war.
Ja.
Und dann ist es leicht. Und immer Menschen zur Seite und im anderen Umfeld, die unterstützend waren, die wohlwollend waren. Wenn es nicht die Familie, dann im Außen, dann findet man bei Freunden und so. Ich kann mich erinnern, oder wir sind mit einem Ehepaar befreundet. Wie das Ehepaar entstanden ist, ist auch interessant, wie sich die kennengelernt haben, aber gleich. Ich war eine Amtsperiode Gemeinderätin in Meran und in dieser Zeit durfte ich eben dieses Paar verheiraten.
Ach, eine Amtsperiode heißt das 4 Jahre?
5 Jahre.
5 Jahre, okay.
Jahre.
Schön im Standesamt.
Ja, und dass die mir das Vertrauen geschenkt haben und ich habe diese beiden bei einer Erwachsenenausbildung kennengelernt. Ja, das war schon
schön.
Eben, das sind so Zuckerlein in meinem Leben, wo man echt so viel Vertrauen von Menschen zu bekommen. Und das ist schon das erleuchtete Biografie.
Das ist immer schön. Ja, Biografie. Das ist wirklich. Ja. Und so wie du sagst, eben diese Bescheidenheit oder diese Dankbarkeit, diese Demut, die das auch so sehen und nehmen kann, weil für andere ist es manchmal so selbstverständlich. Doch du hast aufgrund deiner Geschichte, glaube ich, das zu wertschätzen begonnen. Und du hast natürlich auch viel beigetragen. Du hast natürlich auch diese Art, durchs Leben zu gehen, dir ja angeeignet und auch bewahrt.
Ja, wenn du das so siehst, dann nehme ich das so gerne an.
Und das ist ja auch ein Eigenverdienst einfach und auch so niemand so die Tür zugeknallt, sondern du machst sie zu, doch du hast sie auch immer wieder aufgemacht. Und das ist so das Beschwingte eurer weiblichen Ahnenlinie, das ich so wahrnehme. Und dass du da jetzt auch vielen Frauen, ich weiß nicht, vielleicht sind auch Mütter, Männer da alleinerziehende eben, dass du ihnen aus deiner Erfahrung auch so nochmal diese Brücke zur Verfügung stellen kannst, bis sie sich da gut auch wieder festigen.
Ja, vor allem die eigene Erfahrung schafft Empathie nicht für andere Schicksale. Leider ist es so, dass speziell Männer Machtspiele ausüben und ganz vergessen, dass sie eigentlich Eltern sind und es um die Kinder, um das Wohl des Kindes geht und nicht um die Verletztheit des Gehörten und diese Macht ausüben. Also
das ist
hoffe,
viel.
Dass irgendwann Männer dazu kriegen, Väter dazu kriegen, das so zu sehen.
Obwohl ich auch Frauen kenne, die das machen manchmal. Aber die verletzt, ich glaube, das ist die Verletztheit. Wenn die Verletztheit nicht heilen darf, dann vergessen die das, dass es um die Kinder geht. Mhm. Und sie sehen nur mehr sich und sehen nur mehr Rot und die Gier und die Schuld und alles zu Fleiß tun, so im Südtirolerischen. Ja, das ist also irdisch sehr intensiv für die Kinder und auf der Ebene der geistigen Welt hat es natürlich auch wieder den Erfahrungswert, den es mitbringt. Das hilft halt mir immer wieder. Das heißt, nicht schön zu reden, im Gegenteil. Und auch den Menschen bewusst zu machen, denkt mal ein bisschen weiter, da geht es, welches Vorbild seid ihr, was richtet ihr an? Doch grundsätzlich kommt der Mensch, glaube ich, da nicht raus oder ist auch vielleicht nicht so bereit, weil ich würde die dann so in die Therapie geben oder in den Gesprächsrahmen und dann das zu klären als von Mann zu Frau.
Man kann es ihnen anbieten, was sie dann schaffen oder was sie dann annehmen, liegt in ihrem Ermessen, in der Eigenverantwortung.
Ja.
Und heutzutage wird die Eigenverantwortung schon viel abgenommen, leider. Und da reagieren oder regieren dann Strukturen und schreiben vor. Nicht? Das ist schade, aber trotzdem, und wie du sagst, wenn Kinder da in solche Situationen hineinkommen, dann mittlerweile weiß ich, sie haben diesen Weg gewählt. Mhm. Sie kommen als Seele auf die Welt, die diesen Schliff brauchen.
Genau, diesen Schliff mitmachen und Schliff brauchen.
Ja, nicht als negativ oder dieses, diese Herausforderungen brauchen, um zu wachsen. Mhm. Genau. Mhm.
Ja, und dass wir es ihnen zutrauen dürfen und dennoch sensibilisieren, dennoch ein bisschen aufklären oder sagen, ich verstehe, dass du leidest, dass du verletzt bist, doch vielleicht siehst du es mal so oder vielleicht nimmst du mal diesen Weg oder diesen Blick mit und weil du hast ja auch Trennungen hinter dir, doch wie ich es verstanden habe, waren das nicht Schlachten, sondern ihr habt es recht gut regeln können.
Ja, sehr gut. Also man muss da meinem Ex-Mann den ganzen Respekt aussprechen, dass er ist auch seine zweite Erfahrung. Ja. Hat schon eine Trennung hinter sich und ist dann Weg noch einmal gegangen und hat mich voll unterstützt und immer und zu jeder Zeit eigentlich.
Ja.
Und von dem her, wir sind in einem guten Kontakt. Wir haben, solange die Kinder klein waren, auch zusammen Weihnachten gefeiert.
Ist das schön.
Wirklich, bis zu einem bestimmten Moment, wo es ihm dann zu viel wurde. Mhm. Aber das ist auch legitim oder auch berechtigt. Und, aber von dem her war es das und ist eine reife, abgeschlossene, runde Geschichte.
Genau, und das kannst du dann auch weitergeben. Ja, schön.
Ich habe mal in einem Moment, in einer Ausbildung, glaube ich, wo es ums Verzeihen ging, war ich mal gefordert, eben dahin zu schauen auch. Mhm. Und dann kam meine Großmutter, eben die Mutter von meinem Vater, und hat mir aufgetragen, ich solle meinen Ex-Mann um Verzeihung bitten. Mhm. Also das ist mir schon sehr schwer gefallen, trotz allem.
Das verstehe ich auch. Dann aber verziehen.
Ich habe es ihm gesagt, ja. Durch die Mutter, es war die mhm. Mutter, gekommen und hat gesagt, ach so, ja, ja. Na, passt schon. Ne?
Siehst du, er hat es angenommen. Ach, wie schön.
Ja, es hat ja wirklich darauf so, mhm. endlich kommt sie mal.
Gewartet. Ja. Mutig. Ich finde das super.
Ja, es war ein bisschen halbherzig, muss ich sagen. Also, vielleicht sollte ich es noch einmal besser machen.
Nein, aber du hast den Auftrag erfüllt, so wie es im Moment einfach auch für dich richtig gewesen war.
Ja, das habe ich schon. Doch, ich nehme das mittlerweile schon zu Herzen, zur Kenntnis und merke auch die Botschaften.
Genau.
Jetzt sind sie bewusster und kommen in kürzeren Abständen, nicht mehr 10 Jahre und dann nochmal was.
Du schulst dich ja auch, nicht? Du hast dich jetzt ja wirklich ganz dem geöffnet und glaube ich, sagst, ich stehe zu dem, das bin auch ich, das hat mich ein ganzes Leben lang unterbewusst begleitet, jetzt lebe ich es bewusst.
Ja, genau.
Und das finde ich so schön.
Es fordert mich, muss ich sagen. Es nimmt Raum in mir und ich habe deswegen auch beschlossen, ich möchte mich dem öffnen und kann damit Menschen behilflich sein, auch so in diese Situation zu kommen, wie du vorher gesagt hast, ne? Dass man das ins Verzeihen, Menschen ins Verzeihen zu bringen oder bewusst zu machen. Deswegen schließe ich jetzt auch mit dieser Präsidentschaft, dieser Plattform ab. Es hat alles seine Zeit und jede hat seinen Weg.
Ja.
Das ist so ein bisschen mein Leitspruch geworden und jetzt steht etwas anderes an. Ja. Ich denke mir schon manchmal, er hört das dann nie auf. Kann ich nicht einfach einmal da liegen.
Ja, ich glaube, das können wir, das wollen wir nicht. Ich glaube, das wollen wir auch nicht.
Ja, überlassen wir anderen. Wahrscheinlich haben wir auch diese Kraft in uns.
Das haben wir gewählt, und das ist unser Schicksal, im Positiven auch. Doch. Sonst müssen wir halt dafür sorgen, dass wir einfach mal zurücklehnen. Und sonst legt uns schon der Körper mal wieder zurück, dass wir wieder ausruhen. Aber das ist
einem Highlight darf ich noch sagen. Ja, das war mir so. Meine Tochter, die dann alleine war mit dem Kind, da mit einem Dreijährigen und schwanger, als dann die Geburt anstand, dann durfte ich sie zur Geburt begleiten. Mhm. Und das war ein sehr schönes Geschenk. Also, und ich habe mir gedacht, irgendwann wird sie mich schon für den Kreis so rausschmeißen, aber habe versucht, auch mich hineinzufühlen.
Ja.
Was würde sie jetzt sagen? Aber sie nimmt, sie ist in meiner Rolle, sie nimmt sich da zu viel zurück, das werde ich ihr auch mal sagen.
Genau.
Aber auch die Verbindung mit dieser Enkelin, dann, die da geboren ist, ist ein bisschen anders, stärker. So.
Ganz sicher.
Ja, auch sie geht sehr viel mehr auf mich zu als die anderen, der Große. Mhm. Ist der Erste, ist auch was Besonderes. Mhm. Aber der ist jetzt 10 und das ist die Oma jetzt nicht mehr.
Im Moment.
Ja. Und dann muss ich sagen, ich habe einige Ausbildungen gemacht, eben die intuitive Energiearbeit und so weiter. Und dann ist mir eben der Vater dieser zwei ersten Kinder ist aufgetaucht und der hat mir geholfen, auf meinem Heimathof den Keller zu räumen, was da zu Weg gekommen ist. Also wirklich schlimme Geschichten und ich sehe uns danach, wir haben eigentlich nur Türen geöffnet. Der war halt dabei und in dem Sinn die Verbindung, die Seelenverbindung, die wir mit diesen Menschen haben, wo wir glauben, der ist halt da und stirbt, aber das bleibt. Und ich sehe uns dann noch in diesem Garten vor dem Haus sitzen, er raucht seine Zigarette und jetzt haben wir es geschafft, so lässig. Also dieses Bild trage ich auch in mir von ihm und noch einmal die Erfahrung zu machen, wie wir verbunden sind mit den Menschen, die begegnen uns nicht noch so nach Zahlenspiele. Also Zahlenspiele könnte ich noch einige Beispiele anführen, aber das, glaube ich, sprengt jetzt schon den Rahmen, was ich...
Nein, das ist super, aber dass du einfach auch merkst, dass du immer mehr die Zeichen erkennst. So.
Ja.
und weißt, wir sind nicht getrennt, der Tod trennt nicht, der Tod verbindet, und diese Verbindung, wenn wir uns dafür öffnen, holen wir ja auch wieder her, und das hast du ja gesehen, er hat dich unterstützt auszuräumen, auch im Sinne für seine Kinder dann, weil die sind ja die Nachkommen von deiner Generation.
Ganz
und
genau.
Ich finde das so, es kann niemand genialer fädeln als die geistige Welt.
Ja, und da war wirklich eine Tür, die blieb geschlossen, eine Kellertür. Und da, weil eben diese Kleine noch nicht geboren war, und das habe ich ja den Input bekommen, eben warten, schauen, was sie mitbringt. Und dann geht diese Tür erst auf. Und ich habe sie dann später dann geöffnet. Ja.
Mhm. Ja. So wertvoll.
Ja.
Was ist so was hast du noch vor so in deinem Leben? Was ist noch so das, wo du sagst, so möchte ich meine Geschichte noch weiterschreiben?
Ein Wunsch muss ich mir noch erfüllen oder möchte ich mir noch erfüllen, und das ist wirklich so einen Sommer lang oder zumindest einmal einen Monat lang vielleicht mit meinen Enkelkindern auf einer Almhütte zu verbringen. Ja, stelle ich mir halt so romantisch vor. Gell?
Wir gehen auch immer eine Woche seit 19, 20 Jahren immer auf die Almhütte, wo nichts ist. Also die Kinder, da sagen sie immer, es ist das Schönste, die schönste Woche. Ich gehe nie gern rauf, mein Mann muss mich fast drauf zwingen, doch wenn ich oben bin, erhole ich mich am meisten von allem.
Es liegt eher daran, dass man diese Almhütte mal finden muss erst. Da habe ich mich noch nie so richtig dahinter gesetzt.
Also wenn jemand eine Almhütte hat für Romy, bitte hier melden bei meinem Podcast. Ich leite dann die Nummer weiter. Dafür ist ja auch der Podcast da.
Genau, jetzt mit diesen ganzen Sommerbetreuungen. Heuer ist es eher spät, aber trotzdem im August bräuchten wir noch mindestens 14 Tage, vielleicht auch 3 Wochen. Das wäre sehr schön, wenn das gelingen würde.
Schön.
Eines und das andere lasse ich einfach auf mir zukommen. Mhm. Ich wirklich auch setze ich mich dahinter, jetzt das spirituell zu leben oder die Spiritualität zu leben, weil ich weiß, ich kann aussteigen und bin dann auch wieder der irdische Mensch.
Genau.
Und ich kann einsteigen, wenn ich höher schwingen möchte.
Ja.
Ja, von dem her lasse ich mich einfach überraschen.
Oder weiterführen.
Ja, genau so.
Lässt du dich wieder weiterführen. Ach, genau. So schön. Ja, möge sich das, also das erfüllt sich sicher mit der Alm und mit den Kindern und zurück
jetzt.
Zum Ursprung.
Die
zurück zum Ursprung.
Haben sich erfüllt. Von dem her muss ich es einfach mitteilen, kommunizieren.
Nicht? Jetzt haben wir es schon mal rausgeschrieben oder gesagt. Und
genau.
Ja, liebe Romy, also die Frage, die ich allen live stelle, ist, wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hat deine Geschichte bis heute und welchen Titel gibst du den Seiten, die du noch weiterschreiben wirst?
Ja, da würde ich jetzt bei meinem Spruch vorher bleiben, alles hat seine Zeit und alles hat seinen Weg oder jeder hat seinen Weg, jede. Mhm. Die Kapitel, die ich weiterschreiben werde, sind einfach nimm dir Zeit vielleicht, nimm dir Zeit für dich oder ich nehme mir Zeit für mich.
Mhm.
Und ich würde das einfach so.
Dann darfst du es gerne nochmal in die Kamera rein sagen, also den Titel, den du dem Leben bis heute gibst und den du ihm jetzt weitergibst.
Also dem Leben bis heute gebe ich den Titel Alles hat seine Zeit, jeder und jede hat seinen oder ihren Weg. Und für die Kapitel, die noch kommen werden, nimm dir die Zeit für dich. Es kommt wie es kommen soll.
Schön. Ich danke dir sehr. Wir hätten jetzt können noch weiter plaudern, noch Stunden, aber du kommst sonst gerne nochmal, wenn du willst. Doch danke für all das, was du offen gehalten hast. Das würde ich sagen. Danke, dass du immer im Herzen dennoch offen geblieben bist, trotz all dem, was an Trennungen und Verlust und an nicht emotionaler Anwesenheit da gewesen ist.
Ja, danke. Ich habe zu danken, liebe Miriam. Und ich kann euch nur ermutigen, es tut gut, die Geschichte zu erzählen oder einfach nur mal aufzuschreiben für euch. Es fällt dann wieder so etwas ab, unbewusst auch, und es tut einfach gut, und auch mal zu reflektieren, was man geleistet hat. Und ich
genau.
glaube, da können sich ja. viele auf die Schulter klopfen und sagen, oh, das habe ich gut gemacht.
Genau, und das ist einem so gar nicht bewusst, wie du am Anfang Nein. gesagt hast, es ist so unspektakulär, und dann kommen wir auf einmal auf so viele Trennungen, also Verluste und 9 Kinder, und also da ist so viel passiert, und ich finde auch, das transformiert, wenn wir so in einem ruhigen, geheilten oder transformierten Raum sprechen dürfen,
ja.
dann ist nicht diese Emotionen da, also dann wird die Geschichte gehalten, und mhm. deshalb ist ja dieser Podcast da, dass sie so gehalten wird, und durch dieses Gehaltenwerden kann sie so in ganz friedlicher Form erzählt oder geschrieben werden, und dann darf sie ruhen. Oder ja. die Samen dürfen dann wirklich aufblühen in der Zukunft.
Ja, und so ja. jetzt wirklich mein Schön. Letzter Gedanke, der hat mit der angefangen, und der ist dann jetzt an meine Mutter. Sie fängt jetzt an, ein bisschen zu schwächeln, braucht ja. Unterstützung, und ich habe jetzt Zeit und bin auch bereit, ihr dies zu geben. Ich weiß, sie konnte auch nicht anders, als ja. sie gehandelt hat. Und ja, und von dem her bin ich in freudiger Erwartung.
Was
du noch für die nächsten Kapitel.
Ja, so schön. Also mögen deine Kapitel ja. dich erfüllen und ja. dir zeigen, wer du bist. Vielen ja. Dank, dass du da warst, liebe
ja,
Romy.
Danke dir, liebe Miriam.
Danke dir.
Dankeschön.
Danke an euch, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen. Also wenn ihr wollt, dürft ihr gerne einen Kommentar hier lassen oder den Podcast abonnieren oder ihn natürlich teilen. Da ist so viel drinnen für so viele Menschen, die sich in der Liebe aufgegeben haben oder die einfach die Tür verschlossen haben oder die einen Verlust nicht verkraften konnten. Also in jeder Geschichte findet ihr ein Stück weit auch eure Geschichte. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.